Da Hinzert auch nur von einem Zaun und nicht von einer Mauer umgeben war, war es also der Bevölkerung möglich, durchaus Einblicke ins Lager zu erhalten. Und wir wissen eben von überlebenden Berichten, dass dort auch Menschen langgegangen sind und Dinge beobachtet haben. Außerdem kommt hinzu, dass die Häftlinge ja mehrheitlich außerhalb des Lagergeländes zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. Das heißt, viele Bauern haben Häftlinge aus Hinzert für Erntearbeiten und andere Arbeiten angefordert. Sie haben in Betrieben in der Umgebung gearbeitet. Sie sind am Bahnhof in Rheinsfeld angekommen, sind ins Lager geführt worden. Transporte von Holz und Stein aus den Steinbrüchen, wo Häftlinge auch arbeiten mussten, sind zum Bahnhof transportiert worden. Das heißt, Häftlinge waren in der Region im alltäglichen Leben zu sehen und eben ja auch deren schlechte körperliche Verfassung durch die Ausbeutung, durch die schwere körperliche Arbeit und die mangelnde Ernährung.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Sabine Arendt über das SS-Sonderlager bzw. Konzentrationslager Hinzert im Hochwald bei Trier. Nachdem ich schon einige der in Anführungszeichen großen KZs hier im Podcast besprochen habe, nehme ich mir mit dem KZ Hinzert denjenigen Ort vor, der in direkter Nähe zu meinem Podcast-Sitz in Trier eindrücklich die Verbrechen des Nationalsozialismus dokumentiert. Dabei wird es mir und meiner Gesprächspartnerin besonders wichtig sein, herauszuarbeiten, welche Bedeutung das KZ für die Umgebung hatte und damit auch festzustellen, dass ein Großteil der Bevölkerung einen tiefen Einblick in das Leiden der Gefangenen gehabt haben muss. Denn das KZ war öffentlich ausgeschildert, nur durch einen Zaun von der Außenwelt getrennt. Häftlinge wurden in der gesamten Umgebung als Zwangsarbeiter ausgenutzt und auch öffentlich bloßgestellt und zu Gewaltopfern gemacht. Die Schilderungen aus Hinzert allein sind ein Gegenbeweis für jede Schutzbehauptung, man habe im Nationalsozialismus nichts von den Gräueltaten gewusst. Sie zeigen vielmehr, wie schnell Gewalt und Herabwürdigungen Teil des Alltags, Bestandteil der lokalen Wirtschaft und sogar makabres Entertainment für die Bevölkerung werden können. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, etwa zu den organisatorisch mit Hinzert verbundenen KZs in Ravensbrück und Buchenwald. Frau Dr. Arendt ist neu zu Gast und schildert zunächst, wie sie zur Beschäftigung mit dem KZ Hinzert kam und schließlich auch dort die Leitung übernahm. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Januar 2026.
Mein Name ist Sabine Arendt und ich leite seit Herbst 2022 die Gedenkstätte SS-Sonderlager KZ Hinzert in Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Die Gedenkstätte liegt etwa 30 Kilometer südlich von Trier, nahe der kleinen Stadt Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Wie bin ich zur Gedenkarbeit gekommen? Das war ein längerer Weg, obwohl ich mich schon als Jugendliche für die NS-Zeit interessiert habe. Am Anfang stand vermutlich die Lektüre eines Buches über Sophie Scholl, die mich sehr beeindruckt hat. Meine Großmutter hat dann später öfter gesagt, ich sei die einzige Enkelin oder die Enkelin, die sich am meisten für ihre Geschichte in der NS-Zeit interessiert hätte und Fragen gestellt hätte. Ich bin vom Erstberuf aber erstmal Krankenschwester geworden und ich erinnere mich, dass ich auf der Intensivstation in Trier einmal einen ehemaligen SS-Mann betreut habe, der im Zweiten Weltkrieg in Frankreich gewesen ist. Auf meine Fragen zu seinen Aufgaben dort hat er nur betont, sie hätten ihr Bier immer bezahlt. Mehr war nicht zu erfahren, trotz mehrfachen Nachfragen zu seiner Tätigkeit dort. Nach einer kurzen Berufstätigkeit als Krankenschwester folgte dann ein Studium der Kunstgeschichte, Politikwissenschaft und Germanistik bzw. neueren deutschen Literatur in Köln und Berlin und die Promotion an der Humboldt-Universität bei Professor Dr. Adam Labuda und der Professorin Dr. Michaela Marek von der Universität Leipzig über die deutsche kunsthistorische Ostforschung im Nationalsozialismus. Ich bin eigentlich also von Hause aus Kunsthistorikerin und nicht Historikerin. In dieser Arbeit habe ich aber intensiv dazu geforscht, wie deutsche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu beigetragen haben, einen Führungsanspruch für die Deutschen in Europa aus der vermeintlichen kulturellen Überlegenheit abzuleiten. Seit Beginn meines Studiums war es schon mein Wunsch, historisch-politische Bildungsarbeit zu machen. Und so war ich sehr froh, dass ich 2008 ein wissenschaftliches Volontariat in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück in Brandenburg beginnen konnte, wo ich dann auch weitere 12 Jahre tätig war, zuletzt als Leiterin der Museologischen Sammlung und als stellvertretende Gedenkstättenleiterin. Ja, ich komme aus dem Nordsaarland und die Geschichte der Gedenkstätte Hinzart hat mich schon lange interessiert und es war mein Wunsch auch sozusagen, mich da wieder heimatnäher beruflich engagieren zu können. Und so habe ich mich dann beworben und habe im Herbst 2022 die Nachfolge von Dr. Beate Welter angetreten, die die Gedenkarbeit in Hinzart ab 2005 aufgebaut hat. Und ich bin jetzt sehr dankbar, mit dieser Gedenkstättenarbeit in der Leitungsposition eine vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu haben und eben auch eine sinnvolle und wichtige Arbeit ausüben zu können. Und ich tue das nicht alleine, sondern mit einem engagierten Team und gemeinsam mit den Mitgliedern des Fördervereins Gedenkstätte KZ Hinzart e.V. Ohne deren jahrelanges Engagement es nämlich diese staatlich getragene Gedenkstätte nicht geben würde.
Jetzt haben Sie das KZ Hinzart bzw. die heutige Gedenkstätte geografisch verortet. Jetzt müssen wir dahin gehen, dass wir sie auch zeitlich verorten und wissen, warum dieses KZ gerade dort gegründet wurde. Also wann entsteht das KZ Hinzart und warum gerade dort?
Die Entstehung des Lagers hängt eng mit dem Bau des Westwalls bzw. der Luftverteidigungszone West zusammen. Es wurde zunächst ein Wohnlager für dienstverpflichtete Arbeiter gegründet auf dem Areal. Und im Herbst 1939 wurde dieses Wohnlager dann in ein Polizeihaft- und Erziehungslager für im nationalsozialistischen Sinne straffällig gewordene Arbeiter eingerichtet. Ich würde gern kurz was zum Westwall sagen. Der Westwall wurde in der NS-Propaganda als Verteidigungslinie bezeichnet, sollte aber einen Zwei-Fronten-Krieg wie im Ersten Weltkrieg verhindern. Und er ist damit Teil der völkerrechtswidrigen Expansionspolitik Hitler, der nämlich von Anfang an auch geplant hatte, die Sowjetunion zu überfallen, auch wenn er erst einen Friedensvertrag geschlossen hat. Fritz Todt, der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, wurde von Hitler dann auch zum Beauftragten für den Westwallbau ernannt, weil nach Hitlers Meinung die Wehrmacht damit nicht schnell genug voranschritt. Todt sollte den Westwallbau beschleunigen, was ihm auch gelang, indem er zum Beispiel private Firmen umso mehr Verdienst ermöglichte, je mehr Gerät und Arbeiter sie einsetzten. Und insgesamt wurden etwa 1000 deutsche Baufirmen am Westwall dann tätig. Hermann Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan hat dann am 1. Juli 1938 die Verordnung über die Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung erlassen. Und dazu gehörte eben auch der Westwall. Und diese Verordnung ermöglichte eben die Verpflichtung von Arbeitnehmern für dieses Großbauprojekt. Und nebenbei bemerkt war sie auch die Einberufungsgrundlage für das Wachpersonal des SS-Sonderlagers Hinzart ein Jahr später. Die Arbeitsbedingungen für die deutschen Arbeiter waren sehr hart. Die Männer, die entweder über die Landesarbeitsämter oder über den Reichsarbeitsdienst verpflichtet wurden für die Westwallarbeit, mussten durchschnittlich 13 Stunden am Tag arbeiten und das 14 bis teilweise 21 Tage am Stück ohne einen freien Tag. Die Bedingungen wurden dann nach und nach etwas verbessert. Um der nachlassenden Arbeitsmotivation entgegenzutreten, wurde die Arbeitszeit dann auf 12, später auf 10 Stunden reduziert. Aber die Arbeits- und dann auch die Unterkunftsbedingungen waren sehr schlecht. Dadurch traten vermehrt Schlägereien auf, Alkoholexzesse, unerlaubtes Entfernen vom Arbeitsplatz, Verspätungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem Heimaturlaub und auch Arbeitsniederlegungen. Um diese Probleme dann zu beseitigen, arbeitete die örtliche Polizei mit den sogenannten Sicherungsstäben der Organisation TOT und den Stapo-Stellen zusammen. Und die Folge war dann eine zunehmende Überwachung der am Westwallbau eingesetzten Arbeiter. In erster Linie haben dann Denunzierungen durch Kollegen zu Anzeigen geführt. Weitergegeben wurden zum Beispiel Informationen über potenzielle politische Unruheherde, partei- und staatsfeindliche Parolen oder negative Äußerungen über die Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Diese sogenannten Vergehen sowie das vermeintliche Bummelantenturm wurden dann vor Kriegsausbruch mit einer Polizeiheft von 10 Tagen bestraft. Dann ist es so, dass die am Westwall beteiligten Firmen sowie die Organisation TOT der Meinung waren, dass diese Polizeihaft zur Disziplinierung nicht ausreicht. Zum anderen eine Einweisung in ein Konzentrationslager aber als zu hart erschien. Da aber nun die Notarrestlokale und die Gefängnisse überfüllt waren, hat sich der Führer der Organisation TOT, eben Fritz TOT, im Herbst 1939 an SS-Führer Heinrich Himmler gewandt und ihn gebeten, ihm genügend notverpflichtetes SS-Personal als Aufseher und sogenannte Erzieher zur Verfügung zu stellen, um eigene Lager einrichten zu können. Dem wurde stattgegeben und Hinzert wurde dann eben aus einem Wohnlager in ein Polizeihaftlager und zwar im Oktober 1939. Der erste Lagerkommandant war Hermann Pister, der SS seit 1932 angehörte. Und diese nun der Arbeitsverweigerung bezichtigten Männer kamen für 21 Tage als sogenannte Zöglinge in das Polizeihaftlager. Das heißt, sie sollten umerzogen werden. Der Vorteil, den die OT darin sah, war, dass sie nicht dem Arbeitsprozess entzogen waren, wie in den Polizeiarrestzellen und in den Gefängnissen, sondern sie wurden weiter am Westwall eingesetzt und sollten eben durch diesen verschärften Arbeitseinsatz und den militärischen Drill im Lager im Sinne der NS-Ideologie gefügig gemacht werden. Ein zweiter Vorteil war in Anführungszeichen, dass sie nach ihrer Entlassung nicht im juristischen Sinne als vorbestraft galten, sondern weiter als wehrwürdig. Das heißt, ihre spätere Einberufung in die Wehrmacht stand nichts im Wege. Und spätestens einen Monat später, im November 1939, wurde noch ein zusätzlicher Bereich für längerfristige Inhaftierungen, also länger als 21 Tage eingerichtet, das sogenannte SS-Sonderlager Hinzert. Jetzt war Hinzert für die Oberbauleitungen im Bereich Trier, St. Wendel und Bitburg zuständig, aber es wurden noch weitere Polizeihaftlager eingerichtet durch die Sicherungsstäbe in Fisch südlich von Aachen, in Uttlede bei Wesermünde, in Homburg-West für Homburg, Pirmasens und Saarbrücken, in Mörsch bei Frankenthal, hier allerdings für Reichsautobahnarbeiter und in Rheinzabern bei Germersheim. Und das Besondere ist, dass alle diese Lager dem Lagerkommandanten von Hinzert unterstellt waren. Das heißt, so klein das Lager war und so abgelegen es war, es hat von Anfang an eine überregionale Bedeutung gehabt.
Also ich habe das richtig verstanden, das war erst ein Arbeitslager, wo Leute zwar verpflichtet waren zu arbeiten, aber es hat sich erst so nach und nach zu einem Art von Umerziehung, Zwangsarbeitskontext umgewandelt. Das war so ein fließender Übergang, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, es war zunächst ein Wohnlager, also einfach eine Unterbringung für Westwallarbeiter und ist dann umgewandelt worden in ein dann ja auch umzäuntes Polizeihaftlager.
Der Westwall war als Propagandaprojekt gegen den vermeintlichen Angriff Frankreichs. 1940 greift ja Deutschland die westlichen Demokratien Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich an und besiegt diese relativ schnell. Der Westwall ist jetzt nicht mehr so bedingt notwendig auf den ersten Blick. Was passiert mit und in Hinzert?
Genau, mit den Erfolgen der Wehrmacht stellt sich die Existenzfrage für Hinzert, weil dann auch der Bau des Westwalls gestoppt wurde. Es erfolgte dann eine Prüfung durch den Chef des SS-Hauptamtes August Heißmeier und der erste Lagerkommandant Pister schrieb einen ausführlichen Bericht über die in seinen Augen so erfolgreiche, in Anführungszeichen, Erziehungsarbeit an den Männern. Und zwar erfolgreich erreichte nämlich das dann zum 1. Juli 1940 das Lager unter die Inspektion der Konzentrationslager eingegliedert wurde und damit ein Konzentrationslager wurde. Und damit war Hinzert ein sogenanntes Stammlager, wie auch die großen bekannten Lager Buchenwald, Dachau oder Sachsenhausen. Die SS-Führer, die dort schon tätig gewesen waren, die Unterführer und die Wachmannschaften wurden dann in die Waffen-SS überführt. Die Inspektion der Konzentrationslager, die ja in Oranienburg nördlich von Berlin saß, hat die Kosten fürs Wachpersonal und dessen Führungsriege und Hermann Pister übernommen. Und statt der Organisation Todt regulierte nun die Stapo-Stelle Trier die finanziellen Zuweisungen für die Liegenschaftsverwaltung und die Häftlinge. Und mit dieser Änderung lag das Lager also in seiner Funktion als Arbeitserziehungslager ressortmäßig im Amt 2 des Reichssicherheitshauptamtes. Und das heißt, die Pacht für das von den Bauern der Umgebung angemietete Land, die angemieteten Grundstücke wurden nun von dort gezahlt. Das war also kein Staatsbesitz, sondern das Gelände wurde bis Kriegsende jeweils von den Bauern aus der Umgebung gemietet. Eine weitere Entwicklung tritt dann ein im weiteren Verlauf des Krieges, nämlich neben Arbeitserziehungshäftlingen werden nun auch zunehmend politische Gefangene nach Hinzert gebracht. Und wie andere Stammlager auch, hatte Hinzert dann auch eine Reihe von Außenlagern. Diese entstanden im Umland, wie zum Beispiel in Neubrücke, aber auch weit darüber hinaus ab 1943 bis ins heutige Bundesland Hessen. Die meisten Häftlinge waren zum Bau und der Instandhaltung von Flugplätzen zwangseingesetzt, aber hier gibt es noch sehr viel Forschungsbedarf. Am 7. Februar 1942 wurde das Lager dann dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS unterstellt. Man hatte behauptet, das Reichssicherheitshauptamt hätte das Lager nicht wirtschaftlich genug geführt. Hintergrund war aber vor allen Dingen die Intention des Wirtschaftsverwaltungshauptamts, die Arbeitskraft der Häftlinge noch rigoroser für die Kriegswirtschaft auszunutzen, bis hin zur Vernichtung durch Arbeit. Das heißt, auch wenn Hinzert in der Kategorie der Lager ein sogenanntes Arbeitslager war und kein Vernichtungslager, wurden hier eben auch Häftlinge zu Tode geschunden. Weiter für den Unterhalt der Infrastruktur, die Barackenbauten und die Versorgung mit sogenannten Mengenverbrauchsgütern sowie die Pachtzahlung blieb aber die Stapo Trier.
Da will ich gerade gerne einhaken, weil es ja natürlich auch immer so eine interessante und spannende Frage ist, wie viel die in Anführungszeichen normale Bevölkerung von den Abläufen im Lagern, von den Verbrechen des Nationalsozialismus mitbekommen hat. Die Bauern haben ihr Gelände an das KZ Hinzert verpachtet. Wurde denen gesagt, was da passiert? Hatten die eine Ahnung davon, was mit dem Land gemacht werden soll? Oder war das einfach nur so, der Staat will mein Land haben, ich kriege Geld dafür, alles passt?
Also inwieweit die Absprachen da schon Auskunft gaben über die Ziele mit dem Areal, kann ich nicht beantworten. Aber es ist sehr schnell deutlich geworden, was dort passiert ist. Also das namensgebende Dorf Hinzert und auch das Nachbardorf Pölatz sind nur 1 Kilometer vom Lager entfernt. Die nächstgrößeren Ortschaften sind auch nur 5 bis 6 Kilometer entfernt. Und wir besitzen zum Beispiel ein historisches Foto, wo man sieht, dass an dem Straßenabzweig, wo man dann in das Richtung Lager abbog, auch ein Schild war. Das heißt, es war benannt, was sich dort befand. Das Schild ist heute im Resistenzmuseum in Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Dort stand eben SS-Sonderlager drauf. Und das Spannende ist, es gibt 2 weitere Hinweisschilder, nämlich nach Hinzert 1 Kilometer. Und diese beiden Schilder zeigen in 2 verschiedene Richtungen. Das heißt, es gibt eine Straße, die nördlich um den Lagerkomplex herumführte, an dem hätte, den hätte man nehmen können, da hätte man nicht viel gesehen, aber die zweite Straße, die auch nicht länger und nicht kürzer war, führte zwischen dem Wachmannschaftenlager und dem Häftlingslager hindurch. Und da Hinzert auch nur von einem Zaun und nicht von einer Mauer umgeben war, war es also der Bevölkerung möglich, durchaus Einblicke ins Lager zu erhalten. Und wir wissen eben von überlebenden Berichten, dass dort auch Menschen langgegangen sind und Dinge beobachtet haben. Außerdem kommt hinzu, dass die Häftlinge ja mehrheitlich außerhalb des Lagergeländes zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. Das heißt, viele Bauern haben Häftlinge aus Hinzert für Erntearbeiten und andere Arbeiten angefordert. Sie haben in Betrieben in der Umgebung gearbeitet. Sie sind am Bahnhof in Rheinsfeld angekommen, sind ins Lager geführt worden. Transporte von Holz und Stein aus den Steinbrüchen, wo Häftlinge auch arbeiten mussten, sind zum Bahnhof transportiert worden. Das heißt, Häftlinge waren in der Region im alltäglichen Leben zu sehen und eben ja auch deren schlechte körperliche Verfassung durch die Ausbeutung, durch die schwere körperliche Arbeit und die mangelnde Ernährung.
Am Anfang, das haben Sie geschildert, waren die Inhaftierten ja aus dem Deutschen Reich selber. Das wird sich ja dann, denke ich, mit dem Kriegsverlauf und den verschiedenen Phasen des Zweiten Weltkriegs ändern.
Ja, genau. Im Laufe des Krieges kommen zunehmend nicht-deutsche Männer hinzu. Zum einen westeuropäische und osteuropäische Zwangsarbeitende, die wegen angeblicher Disziplinlosigkeit, Flucht vom Arbeitsort oder wegen des Verdachtes Sabotage begangen zu haben, hier bestraft werden sollten. Eine Sondergruppe sind auch Fremdenlegionäre, die in der französischen Fremdenlegion gedient hatten und die nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich an dieses ausgeliefert wurden. Wir wissen, dass zwischen Juni 1941 und Ende 1942 zwischen 800 und 1000 Fremdenlegionäre im SS-Sonderlager Hinzert gewesen sind. Die wurden auf ihre Wehrwürdigkeit überprüft. Das Ziel war eben, diese dann möglichst in die Wehrmacht übernehmen zu können, weil das waren ja kampferprobte Männer. Ab 1941 kommen auch vermehrt politische Gefangene, insbesondere luxemburgische Widerstandskämpfer, nach Hinzert. Die haben sich beispielsweise gegen die Eindeutschung Luxemburgs gewehrt, auf verschiedene Art und Weise den Wehrdienst verweigert oder den Reichsarbeitsdienst verweigert, haben Verweigerer versteckt oder außer Landes gebracht oder, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Bildnis der Großherzogin bei sich getragen. Also es waren sehr viele Luxemburger in Hinzert, über 1600 Gefangene. Und wir wissen auch von etwa 2000 sogenannten Nacht- und Nebelhäftlingen, darunter etwa 1500 Franzosen und die anderen kamen aus Belgien und den Niederlanden. Eine weitere Haftgründe sind etwa 100 als Juden verfolgte Häftlinge, die besonders von den SS-Männern in Hinzert schikaniert wurden und von denen auch nach Forschung meiner Vorgängerin und Luxemburger Forschenden etwa ein Drittel im Lager Hinzert ermordet wurden. Es gibt auch Hinweise auf 2 als Rom verfolgte Häftlinge und auf 2 Zeugen Jehovas. Aber hier besteht noch großer Forschungsbedarf, genauso für die als homosexuell Verfolgte in der NS-Zeit. Und ich darf noch ergänzen, dass über als kriminell und asozial verfolgte Häftlinge kaum etwas bekannt ist in Bezug auf Hinzert. Da fehlt auch noch Grundlagenforschung. Obwohl es insgesamt ein kleines Lager war, hat es seinen Platz im System gehabt. Das zeigt schon seine Funktion für die Fremdenlegionäre und die Nacht- und Nebelhäftlinge. Aber ich möchte noch auf eine weitere besondere Haftgruppe eingehen, nämlich ab Anfang 1943 war Hinzert auch sogenanntes Wiedereindeutschungslager für polnische Zwangsarbeitende, denen man nach einer körperlichen Untersuchung sogenannte nordische Merkmale zugewiesen hatte und die dann zur zusätzlichen charakterlichen Überprüfung mindestens für 6 Monate in Hinzert inhaftiert waren. Das sind Männer, die vielfach auf Bauernhöfen in der Umgebung oder auch weiter weg zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. und dann meist durch Nachbarn denunziert ins Visier der Verfolgungsinstanzen gerieten, weil sie tatsächliche oder nur zugeschriebene Beziehungen mit deutschen Frauen hatten, mitunter auch mit Schwangerschaftsfolge. Die deutschen Frauen wurden öffentlich diffamiert und danach in Zuchthäuser oder ins KZ Ravensbrück nördlich von Berlin eingewiesen. Dort sind 3.500 Frauen mit dem Haftgrund sogenannter Verkehr mit Fremdvölkischen bekannt. Und die polnischen Zwangsarbeitenden wurden in der Regel vor den Augen der Zwangsarbeiter in der Region ermordet. Mit dem Erlass zur Sonderbehandlung der im Reich eingesetzten polnischen Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter, den Heinrich Himmler am 5. Juli 1941 verfügt hatte, trat aber eine Änderung ein, nämlich diese polnischen Zivilarbeiter, die wegen unerlaubten Geschlechtsverkehrs zur sogenannten Sonderbehandlung, das heißt Tötung, vorgeschlagen worden waren, jedoch sogenannten nordischen Rasseeinschlag aufwiesen, gut aussahen und auch charakterlich sehr günstig beurteilt wurden, sollten diesem Erlass zufolge auf ihre Eindeutschungsfähigkeit überprüft werden. Und diese Überprüfung sollte nach einem weiteren Erlass vom Februar 1943 eben in Hinzert erfolgen. Diese sogenannten Eindeutschungspolen wurden oft als Funktionshäftlinge eingesetzt und standen damit unter dem Druck, sich in den Augen der SS zu bewähren, um zu überleben. Im Bundesarchiv sind Unterlagen für etwa 900 Männer mit diesem Haftgrund sozusagen nachgewiesen. Und neben der Nummer hatten die eben ein E für Eindeutschungspole. Und wie meine Vorgängerin zusammen mit Dr. Lena Hase von der Universität Trier recherchiert haben, sind mindestens 461 dieser Männer nachweislich zur Überprüfung in das SS-Sonderlager Hinzert gekommen. 161 Fälle sind sozusagen erfolgreich in Anführungszeichen eingedeutscht worden. In 101 Fällen wurde auf nicht eindeutschungsfähig entschieden und die restlichen 199 Fälle sind bis zum Kriegsausgang nicht bearbeitet worden. Und ich finde, gerade diese Haftgruppe zeigt besonders anschaulich die Willkür der NS-Ideologie. Heute wissen wir, dass es keine Rassen gibt. Aber auch nach der damaligen Rassenlehre hätten polnische Menschen zur europäischen Rasse gehört, ebenso wie die Deutschen. Dennoch haben die Nationalsozialisten unter anderem ihre polnischen Nachbarn zu minderwertigen Menschen degradiert und sprachen ihnen nur als Arbeiter für das Deutsche Reich noch eine Daseinsberechtigung zu. Über die Einführung der deutschen Volksliste versuchte man zwar ab 1941 sogenannte Deutschstämmige im besetzten Polen auszumachen und ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit zu geben. Viele wurden auch unter Zwang in diese Listen eingeordnet, um neue Soldaten zu rekrutieren. Und die Gewinnung weiterer Soldaten wird vermutlich auch einen Hintergrund bilden für dieses Wiedereindeutschungsverfahren in Hinzert.
Sie haben eben mehrmals von Nacht- und Nebelhäftlingen gesprochen. Wie kamen die zu diesem Namen?
Ja, das geht auch auf einen Erlass zurück, den der Oberkommandeur der Wehrmacht, Keitel, veröffentlicht hat. Und dieser Nacht- und Nebelerlass sollte den Widerstand vor allen Dingen den besetzten westlichen Ländern wieder zum Erliegen bringen. Nach Beginn des sogenannten Ostfeldzugs wurden viele deutsche Soldaten in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Belgien abgezogen, um sie im Osten an die Front zu schicken. Und da hat dann vor allen Dingen der französische Widerstand sozusagen seine Aktivitäten nochmal intensiviert. Und das wollte man mit diesem Erlass niederdrücken diese Widerstandsbewegung. Man hat also Männer wie Frauen, die im Verdacht standen, Widerstand zu leisten, sozusagen von der Straße weg bei Nacht und Nebel verhaftet, hat sie ins Deutsche Reich geschleppt, um sie dort vor Gerichte zu stellen. Und das Besondere war, dass die Angehörigen keinerlei Informationen bekamen. Das heißt, die wurden völlig im Unklaren gelassen, leben ihre Angehörigen noch. Und das war sozusagen ein Terrorinstrument, um den Widerstand zu bekämpfen. Und aufgrund die Männer und Frauen, die unter diesem Erlass sozusagen verhaftet wurden, wurden dann als Nacht- und Nebelhäftlinge, kurz NN-Häftlinge, bezeichnet.
Das KZ Hinzert, Sie haben das geschildert, hat ganz viele Wandel in den Jahren durchgemacht. Kann man trotzdem so Allgemeines dazu sagen, wie war der Lageralltag? Sie haben ja schon erwähnt, viele der Inhaftierten haben auch außerhalb gearbeitet, aber wahrscheinlich dann auch die Nächte oder so dann auch im Lager verbracht. Also wie sah der Alltag aus in Hintzat?
Ja, ich sollte vielleicht nochmal vorausschicken, dass das Lager Unterbringungskapazitäten für etwa 500 Gefangene hatte. Teilweise waren aber bis zu zweimal so viele gleichzeitig dort. Und insgesamt sind mindestens 10.000 Gefangene für Hintzat bekannt. Der jüngste war 14 Jahre alt und unser derzeitiger FSJler hat gerade recherchiert, dass auch über 160 Häftlinge unter 21 Jahren in Hintzat waren, also nach damaliger Festlegung minderjährig. Das würde ich gern nochmal vorausschicken. Joseph de la Martinière, ein französischer Nacht- und Nebelhäftling, hat viele Zeugnisse von Mitgefangenen gesammelt und er hat zum Beispiel seine Ankunft in Hintzat so geschildert, was schon sehr bezeichnend ist. Ich zitiere: Wir bemerkten Männer, die in Lumpen gekleidet waren und außergewöhnlich abgemagert aussahen. Noch nie hatten wir so ausgemergelte Menschen gesehen. Sie schoben einen mit Steinen beladenen Wagen vor sich her, bewacht von Wärtern, die sie anschrien und die sie schlugen. Zitat Ende. Das heißt, damit kriegen wir schon so einen ersten Eindruck, was die Lagerhaft mit den Häftlingen gemacht hat. Es war in Hintzat ähnlich wie in vielen anderen Lagern. Die Aufnahmeprozedur in Anführungszeichen sah erstmal so aus, dass die Menschen gemustert wurden. Ihnen wurden alle Haare abrasiert. Ein französischer Nacht- und Nebelhäftling, Michael Golte, hat dieses Prozedere des Haareabrasierens folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere nochmal: Mit einem Rasierer mit Rasierklinge mussten wir alle Haare abrasieren. Schamhaare auf der Brust, unter den Armen, überall. Ich war noch jung und hatte nur wenig Haare. Deswegen ist es für mich einigermaßen glimpflich gelaufen. Da wir aber alle 70 dieselbe Rasierklinge benutzen mussten, bluteten diejenigen, die am Ende dran waren und besonders viele Haare auf der Brust hatten, nachher überall. Dann mussten wir den ganzen Körper mit Desinfektionsmittel abwaschen. Das brannte wie Säure. Zitat Ende. Man hat versucht, den Menschen ihre Individualität zu nehmen, sie gleichförmig zu machen. In Hintzat wurden wie in den anderen Lagern auch Häftlingsnummern vergeben. Aber nach derzeitigem Kenntnisstand gab es in Hintzat nicht wie in den anderen Lagern diese bekannte Winkelkennzeichnung und auch nicht die graublau gestreifte Häftlingskleidung. Sondern auch hier haben wir ein sehr sprechendes Zeugnis von Georges Simoni. Er hat überliefert, Zitat: Jacken und Hosen bestanden lediglich aus Resten alter Uniformen, die zerfetzt und deren Teile nur notdürftig zusammengeflickt waren. Ihre Farbe konnte man nicht mehr klar erkennen, ob sie wohl ursprünglich grün oder braun waren. Man versank förmlich in diesen Klamotten, die meist viel zu weit waren oder aber zu kurz. Mit Ölfarbe wurden diese Kleidung dann auch als Häftlingskleidung gekennzeichnet. Wir haben in unserer Ausstellung Beispiele dafür. Die Unterbringung erfolgte dann in 5 sogenannten Wohnbaracken. Vorgesehen waren 65 Männer pro Saal, also 130 pro Baracke. Wir wissen aber, dass die Baracken zum Teil mit bis zu 800 Männern ab 1942 überbelegt waren, mit allen Konsequenzen für die Hygiene. Es gab auch kaum Privatsphäre. Hintzat war eben im Vergleich mit den großen Lagern ein relativ kleines Lager mit sehr vielen Wachmännern. Das heißt, es gab eine sehr umfassende Überwachung durch die SS und Funktionshäftlinge. Ein Überlebender, der mehrere Lager durchlaufen hat, hat gesagt, Hintzat wäre für ihn deshalb das schlimmste Lager gewesen, weil man so gut wie nie mal einen persönlichen Moment für sich hatte. Die Verpflegung war wie auch in vielen anderen Lagern extrem schlecht. In Hintzat waren mehrere Ärzte, die dann auch als Häftlingsärzte eingesetzt waren. Und so hat zum Beispiel Dr. Claude Meyron überliefert, Zitat: Eine sehr geringe Ration an Proteinen, gar keine oder nahezu keine Fette, keine oder fast keine Rohkost, sehr wenige Vitamine und fast kein oder gar kein Kalzium. eine Ration unter 800 Kalorien, also eine Hungerration, die sich durch die erzwungene schwere Arbeit noch schlimmer auswirkte. Die Angst, Atmosphäre des Terrors, niemals eine Minute Ruhe. Die tägliche Verpflegung bestand zumeist aus 300 bis 500 Gramm Brot und durchschnittlich einem halben Liter Tee- oder Kaffeeersatz am Morgen und am Abend sowie am Mittag einer fettarmen Wassersuppe überwiegend aus Kohl, Zitat Ende. Und dem möchte ich gerne die Anweisung zum Einsatz von Schutzhunden in Konzentrationslagern vom August 1941 gegenüberstellen. Ab 1943 waren nämlich auch Hunde zur Bewachung der Häftlinge in Hinsat eingesetzt. Ich zitiere aus dieser Anweisung: Der Hund muss täglich von seinem Diensthundeführer gefüttert, gepflegt und ausgeführt werden. Dem Hund wird zweckmäßig ein warmes Hauptfutter bestehend aus etwa 200 Gramm gewellten Hafer oder sonstigen Flocken mit etwa einem Kilo kleingeschnittenem gekochten Fleisch unter Beimengung von etwas rohem gehacktem Gemüse und als zweites Futter ein Stück Fleisch mit Knochen von etwa einem Kilo oder Hundekuchen gegeben. Nach dem Füttern muss der Hund etwa 3 Stunden Ruhe zur Verdauung haben. Zitat Ende. Und ich finde, diese Gegenüberstellung zeigt sehr eindrücklich, wie unmenschlich die Gefangenen behandelt wurden. Man wusste, was es zum Gesundbleiben braucht, und das wurde den Häftlingen eben verwehrt. Hinzu kam die mangelnde medizinische Versorgung. Es gab nur in der Frühphase des Lagers einen Lagerarzt vor Ort. Und als dieser versetzt wurde, übernahm der SS-Hauptsturmführer Dr. Theophil Hacketal einen Chirurg aus dem nur 8 Kilometer entfernten Hermeskeiler Krankenhaus als Vertragsarzt diese Funktion. Vor Ort war Georg Brendel, ein SS-Mann, Leiter des Reviers, der aber gelernter Maurer war und keine medizinischen Kenntnisse hatte. Und es ist vielfach überliefert, dass er Schwerstkranke mit Tritten und Faustschlägen misshandelte und Häftlinge oft die medizinische Betreuung verweigerte. Zu diesen Bedingungen kam die dauernde Belastung. Man musste sehr früh aufstehen. Trotz der Arbeit wurde morgens Frühsport erzwungen. Alle Arbeiten mussten im Laufschritt erfolgen, unter ständiger Androhung und Durchführung von körperlicher Gewalt, Misshandlungen, Prügel, Arrest und andere Strafen bis hin zur Folter und Ermordung durch Erschießung oder Giftspritzen. Die Häftlinge wurden alle zu harter Zwangsarbeit eingesetzt, vorwiegend in Arbeitskommandos außerhalb des Lagers. Menschen wurden zum Beispiel wie Vieh vor schwere Wägen gespannt, wie der Luxemburger Bernd Hoffmann überliefert hat. Ich zitiere nochmal: Zu 25 Mann mussten wir den schweren Wagen ziehen. Ging es bergunter, mussten wir mit dem Wagen ununterbrochen laufen. Es war eine Qual. Rademacher ließ uns schwere Lasten heben. Einmal mussten wir zu 20 Mann einen Baumstamm heben, der ein Gewicht von 800 bis 1000 Kilogramm hatte. Mit dem beladenen Wagen mussten wir durch den Kot warten und bergauf ziehen. Ein Anhalten hat es nicht gegeben. Es kam öfters vor, dass Leute umfielen und nicht mehr weiter konnten. Dann wurde auf diese Leute geschlagen, bis es wieder ging. Während wir so an dem Wagen ziehen mussten, wurde auf uns geschlagen, wie nicht ein Bauer auf die Ochsen schlägt. Zitat Ende.
Ist das notwendige Arbeit gewesen, so zynisch es jetzt klingt, oder war das, wie jemand das auch aus Berichten aus anderen Konzentrationslagern kennt, dass die Leute morgens den Steinhaufen von links nach rechts und abends von rechts nach links schleppen mussten, oder auch sowas wie in Sachsenhausen diese Laufstrecke, wo sie 40 Kilometer laufen mussten, also wurden die da zur Arbeit gezwungen, um einem gewissen Zweck dienen zu müssen, oder mussten sie arbeiten, um, was man anderswo eben diese Vernichtung durch Arbeit zu erleben hatten?
Also die Laufstrecke in Sachsenhausen hatte ja auch einen Zweck, nämlich Schuhe zu testen, und solche, ich sage jetzt mal, sinnlosen Arbeiten von A nach B sind in Hinsat eher die Ausnahme, sondern man hat versucht, die Häftlinge ja wirtschaftlich sozusagen auszunutzen. Man hat sie ja auch vermietet an Bauern in der Umgebung und daran verdient. Also die Männer wurden in nahegelegenen Steinbrüchen eingesetzt, um Steine unter anderem für den Straßenbau zu schlagen. Sie haben für die Forst Rodungsarbeiten gemacht bis hoch zum Erbeskopf, dem höchsten Berg hier in der Region. Sie haben eben in der Landwirtschaft gearbeitet, für die Firma Romica in Gusterath mussten Häftlinge arbeiten. Also das waren alles schon sozusagen Arbeiten, die eben zugunsten des deutschen Volkes und der Kriegswirtschaft und der Weiterführung des Krieges waren.
Dieser Lageralltag, das ist offensichtlich, muss zu vielen Todesfällen geführt haben durch Krankheit, durch Erschöpfung und so weiter. Gab es auch gezielte Ermordungsaktionen, also wo dann Häftlingsgruppen aktiv getötet wurden, eben mit dem Ziel, also wirklich einfach nur umgebracht, statt durch Arbeit oder durch Krankheit sterben zu lassen?
Die kurze Antwort ist ja. Es gab willkürliche Ermordungen von Häftlingen und hier waren nicht nur, aber vor allem jüdische Männer betroffen. Es gab auch zahlreiche Todesfälle durch Krankheiten. Für Hinzert sind urkundlich 321 Tote bekannt. Man geht aber von bis zu 1000 Toten aus. Dass diese Zahl niedriger ist als in den anderen Lagern, hängt mit der im Durchschnitt kürzeren Verweildauer zusammen. Viele der politischen Gefangenen waren in Anführungszeichen nur 3 Monate in Hinzert, ehe sie in andere Lager oder Gefängnisse verlegt wurden. Aber durch die eben geschilderten Existenzbedingungen, das heißt die Mangelernährung bei schwerer körperlicher Arbeit und die mangelnde medizinische Versorgung, sind eben auch in Hinzert Menschen getötet worden. Und das wurde auch verschleiert und konnte verschleiert werden durch die Mitwirkung des eben schon mal erwähnten Hermeskeiler Krankenhausarztes Dr. Theophil Hacketal. Er hat zum Beispiel Schwerkranke als arbeitsfähig erklärt und falsche Todesbescheinigungen ausgestellt, zum Beispiel am 7. Februar 1942 über Gottlieb Meyer, der von einem Funktionshäftling mit Namen Eugen Wipf und dem SS-Mann Georg Schaaf verbrüht worden war. Und Hacketal gibt also als Todesursache einen chronischen Lungenkatarr und eine Herzmuskelentzündung an und verneint die Frage, ob Anzeichen eines unnatürlichen Todes vorhanden waren, obwohl die nicht zu übersehen waren. Hacketal hat eben auch als Lagerarzt nichts gegen die Zustände im Lager unternommen und er hat auch in vielen Fällen abgelehnt, kranke oder verletzte Häftlinge in das von ihm geleitete Krankenhaus die einliefern zu lassen. Es gab Mordaktionen in Hinzert. Neben den erwähnten jüdischen Häftlingen sind 3 größere Mordaktionen für Hinzert belegt. Die erste fand im Oktober 1941 statt. Dort sind 70 sowjetische Kriegsgefangene aus dem Kriegsgefangenenlager Auenbach bei Baumholder auf Grundlage des sogenannten Kommissarsbefehls vom Juni 1941 im Hinzert getötet worden. Man hat die Männer widerrechtlich aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, hat ihnen versprochen oder suggeriert, sie kämen in ein besonderes Arbeitskommando und dafür müssten sie medizinisch untersucht werden und eine Impfung erhalten. Man hat sie dann nach Hinzert gebracht, hat, sag ich mal, den Aufwand gemacht, in einer Baracke ein medizinisches Untersuchungszimmer zu fingieren und hat sie dort dann auf der Liege mit einer Giftinjektion getötet und hat sie anschließend heimlich im Wald nördlich des Lagers in Massengräbern verscharrt. Diese Tötung widerspricht zum Beispiel ganz klar der vom Deutschen Reich unterzeichneten Haager Landkriegsordnung von 1907. Eine zweite Mordaktion fand 1942 statt, vielleicht zum Hintergrund. Nach der Besetzung Luxemburgs hat man dort einen sogenannten Gauleiter eingesetzt, das war Gustav Simon. Und er hat 1942 die allgemeine Wehrpflicht verkündet für die jungen Luxemburger Männer. Und daraufhin ist etwas passiert, womit niemand gerechnet hat, nämlich im ganzen Land sind Menschen in Streik gegangen. Die Stahlarbeiter haben die Arbeit niedergelegt, die Bauern haben die gemolkene Milch auf der Straße ausgeschüttet oder Lehrer haben die Schüler nur beaufsichtigt und keinen Unterricht gemacht. Das hat dann zu einer großen Verhaftungswelle geführt. Und vor nächtlichen Sondergerichten in Luxemburg und Esch wurden dann 20 Männer zwischen 19 und 56 Jahren zum Tode verurteilt und sie wurden dann nach Hinzart gebracht und sind zwischen dem 2. und dem 9. September 1942 im Quarzitsteinbruch ganz nahe am Lager erschossen worden und sie sind dann auch im Wald nördlich des Lagers in Gruben versteckt worden. Und die Angehörigen dieser Männer sind vielfach umgesiedelt worden, zum Teil auch in den Hunsrück oder nach Niederschlesien und bis ins sogenannte Sudetenland. 1944 folgt eine dritte Mordaktion. Hintergrund ist, dass es im Herbst 1943 einen Einbruch in ein deutsches Waffenlager gegeben hat, wo der Widerstand versucht hat, eben Waffen zu erbeuten. Und dann sind im ganzen Land Ermittlungen durchgeführt worden. Und von Berlin aus ist für die Inhaftierten dann auch sogenannte verschärfte Vernehmung angeordnet worden. Also man hat versucht, mit Folter Geständnisse zu erpressen. Und um die Größendimension zu ermessen, von 290 verhafteten Luxemburgern sind 236 in Hinzart dann eingeliefert worden zwischen Oktober 1943 und Ende Januar 1944. Diese Verhöre waren sehr erfolgreich. Man hat im Wesentlichen dadurch den Luxemburger Widerstand sozusagen zerschlagen. Und der Gestapo-Leiter Walter Runge hat dann, nachdem die Ermittlungen beendet waren, das an die Staatsanwaltschaft in Luxemburg weiterleiten wollen, damit vor deutschen Sondergerichten Anklage erhoben werden konnte. Aber sein direkter Vorgesetzter, der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD in Wiesbaden, der SS-Standartenführer Otto Somann, hat ihm das untersagt und hat gesagt, er dürfe die Strafvollzugsbehörden nur auf seinen ausdrücklichen Befehl einschalten. Gauleiter Gustav Simon hat dann eine Konferenz einberufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Da hat dann der Otto Somann und Walter Runge auch teilgenommen. Und der Gauleiter hat dann entschieden, die Sache an der Justiz vorbei, sozusagen in Anführungszeichen sicherheitspolizeilich zu regeln. Und das bedeutete eine Hinrichtung ohne Todesurteil. Walter Runge und Otto Somann haben dann die Opfer sich in Hinzart vorführen lassen. Walter Runge hatte mit einer Sonderkommission der Gestapo die Opfer ausgesucht. Man hat sich die Erschießung durch das Reichssicherheitshauptamt genehmigen lassen, hat es an den Kommandanten Paul Sporenberg, der damals Kommandant von Hinzart war, weitergegeben. Und diese Männer sind dann auch im Wald nördlich des Lagers erschossen worden. Und von etwa 300 Widerstandskämpfern aus Luxemburg, die hingerichtet wurden, sind 43 im KZ Hinzart ermordet worden. Und das verweist eben oder erklärt, warum der Ort bis heute eine hohe Bedeutung hat für die Luxemburger Angehörigen und die ganze Gesellschaft.
Was ich ja einen interessanten Aspekt finde, ist, dass Sie einerseits erwähnt haben, wie offen das Lager war, wie sehr dann auch die Zwangsarbeitenden in die lokale Wirtschaft integriert waren. Aber die Ermordungen hat man dann doch versucht, stark geheim zu halten. Wie kommt das da zu dieser Ambivalenz?
Ja, also die 1942er Ermordung ist ja relativ nah am Lager und damit waren erfolgt und die Schüsse waren auch hörbar in der Umgebung. 1944 hat man die Erschießung dann im Wald durchgeführt. Wahrscheinlich wollte man dann sozusagen weniger Zeugen haben, um einfach die Verbrechen dann doch stärker zu vertuschen.
Hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass man schon ahnte, dass der Krieg irgendwann vorbei ist und man dann eben vielleicht weniger Zeugen haben wollte?
Also ich denke auf jeden Fall ja, man hat schon Aufwand betrieben, auch diese Leichen sozusagen im Wald zu verstecken. Ich denke, man wollte damit dann auch sozusagen ja Beweise für die Verbrechen vernichten.
Sie haben ja eben auch geschildert, die Landwirte, die umliegenden Unternehmen haben dort Zwangsarbeitende angeheuert oder bestellt. Man kann es ja fast nicht anders sagen. Die wurden ja dann quasi verteilt. Wie war es denn andersrum? Haben dann auch Menschen aus dieser Region im KZ Hinzart als Wachpersonal, als was auch immer, Arbeit gefunden? Also ist man auch von der Region ins Lager rein?
Also wir wissen, dass es zum Beispiel Zivilangestellte im Lager gab, darunter auch Frauen aus der Region, die als Köchinnen für die SS gearbeitet haben. Dass Wachmänner jetzt unmittelbar aus den umliegenden Dörfern in Hinzert eingesetzt waren, ist nach meinem derzeitigen Kenntnisstand nicht bekannt, aber durchaus aus der näheren Region, also aus Steinberg bei Wadern beispielsweise und aus Merzig, im Kreis Merzig-Wadern, was ja alles nicht weit entfernt sind, sind zum Beispiel Männer als Wachmänner in Hinzert eingesetzt gewesen, das wissen wir.
Das heißt, um auch nochmal auf meinen Impuls von vorhin zurückzukommen, in der Region rund um Hermeskeil hätte dann auch keiner sagen können von Hinzert-Pöhlert und zumindest einigen schlimmen Dingen, die dort passieren, nichts gewusst zu haben. Also man muss davon gewusst haben, da passieren grausame Dinge. Ist da irgendwas von Protest oder Ablehnung in historischen Quellen zu finden? Also wie hat man auf diese dann doch wirklich widrigen Umstände der dort inhaftierten Menschen reagiert in der Region?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass in der Mehrheit es eine große Zustimmung gab. Man ist der Ideologie gefolgt, man hat von dem System profitiert, man hat billige Arbeitskräfte gehabt, sodass man doch von einer großen Zustimmung ausgehen kann. Es gibt vereinzelt Fälle, wo Menschen sich auch empathisch verhalten haben. Es gibt Berichte, dass Äpfel oder Kohlköpfe über den Zaun geworfen worden seien, um den Gefangenen etwas mehr Essen zukommen zu lassen. Oder es gibt auch den Bericht, dass eine couragierte Bäuerin in Hinzert oder in Pöhlert, das kann ich nicht genau sagen, aber dass da eine couragierte Bäuerin, wo Häftlinge bei ihr auf dem Hof eingesetzt war, versucht hat, denen etwas besseres Essen zukommen zu lassen. Die mussten eigentlich unter Aufsicht des Wachmanns essen und sie hat dann wohl gesagt, in meinem Haus bestimme ich, hat den Wachmann in die sogenannte gute Stube gesetzt und sozusagen weg von seinen Augen den Häftlingen dann besseres Essen gegeben. Also solche Hilfsaktionen gibt es durchaus. Und ich möchte noch eine besonders mutige Frau erwähnen. Das war Schwester Ernesta Gillen, eine Franziskanerin, die im Krankenhaus in Hermeskeil eben die Häftlinge gepflegt hat, die dort eingewiesen wurden. Also um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, sind durchaus westeuropäische Häftlinge auch mal ins Krankenhaus nach Hermeskeil gekommen und die Schwester Ernesta muss die sehr hingebungsvoll gepflegt haben und das ist nach dem Krieg auch durch Luxemburger Stellen anerkannt worden. Also zum Beispiel, als sie dann ihr 50-jähriges Ordensjubiläum hatte, hat der Pierre Frieden, der selber in Hinzert inhaftiert war und dann Ministerpräsident von Luxemburg war und auch der Luxemburger Bischof, haben Gratulationsschreiben geschickt und bei ihrer Beerdigung sind auch zwei ehemalige Häftlinge gewesen und haben ihr zu Ehren einen Kranz niedergelegt. Also es gibt durchaus einzelne Menschen, die da sich für die Häftlinge engagiert haben.
Sie haben ja eben erwähnt, es gab aber auch viel Zustimmung oder zumindest ja sowas wie eine Art von Akzeptanz und da haben Sie ja auch in die Gliederung noch eine sehr eindrückliche Textquelle reingebracht, die ein britischer Häftling verfasst hat.
Ja, das ist auch einer der jugendlichen Häftlinge, Peter Hassall, der von Jersey ursprünglich kommt, also ein Brite, der auch als sogenannter Nacht- und Nebelhäftling in Hinzert inhaftiert war für einen Monat im Sommer 1942. Und er hat ein Ereignis im Zusammenhang mit dem sonntäglichen Läuseappell geschildert. Also wir haben ja eben gehört, wie in den anderen Konzentrationslagern auch, wurde bei der Aufnahme ins Lager, wurden die Haare geschoren. Dieser Prozess wurde ja wiederholt, weil Haare nachwachsen und in Hinzert gab es eben sonntäglich einen Läuseappell, wo die Häftlinge auf Hocker steigen mussten und dann nochmal untersucht wurden. Und Peter Hassall hat so eine Situation nach einem solchen Läuseappell dann beschrieben, ich zitiere: Ich mochte die Sonnenstrahlen, da sie meinen Körper wärmten und ich hoffte, noch einige Minuten in der Sonne verweilen zu können. Aber Pammer, das ist in Klammern ein SS-Mann, hatten andere Ideen. Es war Zeit für die sonntäglichen Übungen, deren Zeugen wir bereits am vorausgegangenen Sonntag von der Quarantäne aus gewesen waren. Trotzdem waren wir völlig unvorbereitet auf das, was nun kam. Pammer ließ uns um den Appellplatz rennen, was barfüßig sehr schwer war, und als wir liefen, sahen wir etwa 20 Männer und Frauen auf der schmalen Straße außerhalb des Lagers stehen. Sie waren ganz offensichtlich Zeugen des Entlausungsprozesses gewesen und schauten nun der Olympiade der Nackten zu. Von den Anzügen der Männer und der geblümten Kleidung der Frauen zu urteilen, hätten sie auf dem Weg zur Kirche sein können. Ich nahm an, sie nahmen uns als Untermenschen wahr, so skeletthaft und völlig ohne Haare, wie wir waren, als ihre Augen auf unseren nackten Körpern klebten, kaum 50 Fuß von uns entfernt. Da gab es einen Ausbruch an Gelächter, als Pama uns zum Froschgang zwang. »Runter mit euren Hintern, springt vorwärts, quakt wie Frösche, springt vorwärts, springt höher, von Fröschen nimmt man an, dass sie gut springen.« Er freute sich wirklich über sich selbst. Von Zeit zu Zeit warf er Blicke über seine Schulter, um sein Publikum zu sehen, unter dem sich auch junge Mädchen befanden, die sich an der Degradierung erfreuten. Zitat Ende. Das zeigt also, dass man Bescheid wusste. Und wir vermitteln zum Beispiel, wenn wir das thematisieren mit Gruppen, dieses Zitat, dass auch niemand gezwungen wurde, am Zaun stehen zu bleiben und zuzugucken, beziehungsweise ne, durch die Interaktion den SS-Mann noch zu animieren, sozusagen die Häftlinge noch mehr zu quälen. Sie haben eben auch nach den Verbindungen in die Umgebung gefragt. Die SS-Männer gingen auch in die Wirtschaften in der Umgebung. Die Häftlinge kamen am Bahnhof an, mussten Material hin und zurück transportieren. Das heißt, es konnte jeder sehen, was in Hinzert passiert ist und wie die Häftlinge geschunden wurden.
Bevor wir gleich zum Thema Befreiung und dann auch Aufarbeitung der Verbrechen in Hinzert gehen, noch die Frage über die gesamte Dauer, in die das Lager betrieben wurde. Können wir ungefähr sagen, wie viele Menschen insgesamt dort inhaftiert worden waren und wie viele von diesen Menschen dann dort auch gestorben sind?
Also in Hinzert waren zwischen Herbst 1939 und März 1945 mindestens 10.000 Männer inhaftiert. Wahrscheinlich sind die Zahlen höher, aber die 10.000 können eben aufgrund überlieferter Akten und Haftnummern eben definitiv angegeben werden. Und von diesen 10.000 Männern sind nachweislich 321 in Hinzert ermordet worden oder eben durch die Arbeit und die Existenzbedingungen in den Tod zu Tode geschunden worden.
Dann kommen wir zur Befreiung. In den ostdeutschen Gebieten war es die Rote Armee, in den westdeutschen Gebieten waren es meistens die Amerikaner oder die Briten, die die KZs befreit haben. Wie sah es in Hinzert aus?
Ja, von einer klassischen Befreiung kann man in Hinzert nicht sprechen, aber es ist dem Näherrücken der amerikanischen Armee zu verdanken, dass dann das Hinzerter Lager ein Ende fand. Beim Näherrücken der amerikanischen Truppen wurden die noch marschfähigen Häftlinge Anfang März 1945 in Richtung Buchenwald deportiert. Das hat den Hintergrund, dass im Herbst 1944 Hinzert seine Stellung als sogenanntes Stammlager verloren hat und dann zu einem Außenlager von Buchenwald wurde. Man hat also die Häftlinge versucht, dann noch in Richtung KZ Buchenwald zu bringen. Die meisten sind jedoch bei Langendiebach im heutigen hessischen Gebiet von den US-Truppen eingeholt und befreit worden. Also für diese Häftlinge hat tatsächlich eine Befreiung durch die Amerikaner ganz konkret stattgefunden. Das Lager selbst und die etwa noch 100 verbleibenden Häftlinge, da sah die Geschichte ein bisschen anders aus. Es gab zwei Bombardierungen aus der Luft und in der zweiten Bombennacht sind dann die SS bzw. die Reservepolizisten, die noch die Männer bewacht haben, dann geflohen. Die Häftlinge sind dann auch in den Wald geflohen und dann standen sozusagen am 16. März 1945 die Amerikaner vorm Lagertor. Und damit endet auch die Geschichte von Hinzert als SS-Sonderlager und KZ.
Wobei man ja von vielen Konzentrationslagern auch kennt, dass sie dann sozusagen im fliegenden Wechsel umgewandelt wurden zu Displaced Persons Lagern. Das heißt, viele Häftlinge sind auch erstmal eine Zeit lang noch in den Lagern verblieben, bevor man irgendwie organisieren konnte, dass sie in ihre Heimat zurückkehren konnten, so sie das denn dann konnten und wollten. War das in Hinzert ähnlich oder waren die Häftlinge relativ schnell dann weg?
Die Häftlinge waren relativ schnell weg, also in Hinzert ist keine Nachnutzung als Lager in welcher Form auch immer bekannt.
Dann gehen wir zur, ich sag mal, juristischen Aufarbeitung der Verbrechen in Hinzert-Pöllert, beziehungsweise im KZ Hinzert. Gerne angefangen bei den Lagerkommandanten, aber auch gerne mit einem Blick darauf, was mit dem Wachpersonal war und auch was mit den Betrieben und Bauern und so weiter war, die in der Umgebung die Zwangsarbeit ausgenutzt haben. Wer musste da welche negativen Konsequenzen erwarten und auch erleben?
Also zusammenfassend kann man sagen, dass die juristische Aufarbeitung sehr mangelhaft war und nur die wenigsten sich juristisch zur Verantwortung ihrer Verantwortung stellen mussten. Die Lagerkommandanten sind tatsächlich größtenteils vor Gericht gestellt worden. Der erste Lagerkommandant Hermann Pister ist 1947 zum Tode verurteilt worden, aber hauptsächlich deshalb, weil er nach Hinzert Kommandant des KZ Buchenwald geworden ist. Der zweite Kommandant Egon Zill, der vom Dezember 41 bis April 1942 Kommandant von Hinzert war, ist 1955 in München inhaftiert worden, aber bereits 1961 wieder entlassen worden. Das heißt, er hat nur sehr kurze Zeit in Haft gesessen und das, obwohl er nach Hinzert auch stellvertretender Kommandant in Natzweiler und danach Kommandant in Flossenbürg gewesen ist. Der dritte Lagerkommandant Paul Sporrenberg, der Nachfolger von Zill war und als äußerst brutal galt, ist untergetaucht und ist erst 1959 sozusagen aufgefunden worden, ermittelt worden, wo er sich aufhielt. Und da ist ein Prozess angestrebt worden. Er ist aber verstorben, ehe der Prozess eröffnet wurde. Und der vierte Lagerkommandant, nämlich nachdem Sporrenberg wegging, um ein Außenlager in Thüringen zu leiten, hat der Trierer Kriminalkommissar Albert Schmidt ab Januar 1945 kommissarisch die Leitung des KZ Hinzert übernommen. Und Schmidt ist nicht verurteilt worden. Es gab zwar ein Verfahren gegen ihn, das ist aber wegen Verjährung 1969 eingestellt worden. Und Albert Schmidt hat auch nach dem Krieg wieder Karriere in Anführungszeichen gemacht. Er war nämlich ab 1956 für den Bundesnachrichtendienst tätig. Und vielleicht nochmal mit Blick auf die ersten drei Kommandanten kann man eben auch sagen, dass Hinzert, so klein es war, offensichtlich nicht nachteilig für die Karriere im SS-System war, sondern eher ein Sprungbrett für die Karriere, wie gerade eben die Übernahme des Kommandantenpostens dann von wesentlich größeren Lagern zeigt im Fall von Pister und von Zill. Bei den Wachmannschaften gab es auch vereinzelt Verfahren gegen den oben schon inhaftiert erwähnten Brendel beispielsweise, aber das ist eher sozusagen die Ausnahme gewesen. Gleiches gilt auch für den erwähnten Belegarzt, den Lagerarzt Dr. Theophil Hacketal. Er ist 1948 von einem französischen Militärtribunal zu 7 Jahren Zuchthaus sowie Zwangsarbeit und Einzug des Privatvermögens verurteilt worden, ist aber unter anderem auf Intervention des damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten freigelassen worden und er hat sich tatsächlich Mitte der 1950er Jahre in Hermeskeil wieder als Arzt niedergelassen und dort als anerkannter Mediziner praktiziert. Und die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum hat eben ermittelt, dass nur 0,6% der Täter zur Verantwortung gezogen wurden. Und das zeigt sich eben auch für Hinzert.
Und das bezieht sich auch auf das Wachpersonal und auch so Leute, die dann die Zwangsarbeiter ausgenutzt haben und auf ihren Betrieben und auf ihren Höfen haben arbeiten lassen.
Genau, also nach meinem Kenntnisstand ist von den erwähnten Privatbetrieben und kleineren Betrieben hat sich nie jemand für die Zwangsarbeit in seinen Einrichtungen zur Verantwortung ziehen müssen.
Sie hatten das eben kurz angesprochen, wir können das gerne noch ein bisschen ausweiten. Sie hatten gemeint, viele Menschen, die später in Luxemburg bedeutende, auch politische Positionen eingenommen haben, waren in Hinzert-Pöllert inhaftiert gewesen. Können Sie da noch ein paar Details, ein paar Biografien kurz referieren?
Ja, also zu den später sehr aktiven und bekannten ehemaligen Gefangenen von Hinzern zählt zum Beispiel Pierre Frieden, der 1958 Ministerpräsident von Luxemburg wurde, oder Robert Kriebs, der auch verschiedene Ministerposten hatte und 1989 dann auch noch Mitglied des Europäischen Parlamentes wurde. Und das ist eine Sache, die mich immer sehr berührt, nämlich dass viele dieser Überlebenden sich nach dem Krieg für die europäische Zusammenarbeit und eben für ein friedliches Miteinander eingesetzt haben. Wir hatten kürzlich einen Austausch mit Angehörigen und dort hat eine Französin erzählt, dass ihr Vater immer auch betont hat, es hätte auch gute Deutsche gegeben und er hat sie sogar zum Erlernen der deutschen Sprache ermuntert. Und wenn Sie die Gedenkstätte besuchen, dort steht eine Skulptur von Lucien Vercollier, einem überlebenden Luxemburger Künstler, der auch in Hinzert inhaftiert war und er hat seine Skulptur unten beschriftet und dort steht eben durchdrungen von Menschlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit. Das heißt, trotz all der Schikane und des Leids, das diesen Häftlingen von deutschen SS-Angehörigen angetan wurde, haben sie nicht Hass, sondern Verständigung gepredigt. Und das ist ein sehr wertvolles Erbe, das wir schützen und ausbauen müssen. Und wenn jetzt wieder Rufe nach einem Schlussstrich laut werden, möchte ich betonen, dass wir aus meiner Sicht nicht genug sogenannte Aufarbeitung geleistet haben, sondern im Gegenteil. Gerade in den eigenen Familien wissen wir viel zu wenig über die Rolle unserer Angehörigen und haben lange auch nichts wissen wollen. Und da nehme ich mich selbst nicht aus. Bei mir stehen auch noch Forschungen zur eigenen Familiengeschichte aus. Studien zeigen, dass 50-80% der Deutschen heute glauben, ihre Vorfahren hätten Widerstand gegen den NS geleistet. Die Forschung geht von 0,3-0,6% aus. Wie der Psychotherapeut Louis Levitan es auf den Punkt gebracht hat, man beschwört die Schuld im Allgemeinen und schweigt über die Verstrickungen in den eigenen Familien. Und für mich ein sehr gutes Bild für diesen Umstand hat auch der Historiker Raul Hilberg gefunden. Er sagt, das Wissen über die Geschichte, das Lexikon, das ja da ist, wird nicht mit dem Familienalbum, also den eigenen Angehörigen, in Deckung gebracht. Und daher sehen Forschende in dieser Verdrängung eine wesentliche Ursache für den heute wieder erstarkenden Antisemitismus. Ich habe mit großem Gewinn das Buch des Sozialwissenschaftlers Samuel Salzborn gelesen und der hat herausgearbeitet, dass der Antisemitismus eben auf dieser Erinnerungsverweigerung fußt. Die Deutschen haben sich nach 1945 als Opfer inszeniert und eine Aufarbeitung der, wie Salzborn es nennt, unerträglichen Verstörungen ist eben unterblieben. Und er sagt, man müsste sich dieser Geschichte stellen, man müsste eben den Schmerz ertragen und stattdessen ist es Ziel gerade der Rechten, dieser Schmerz soll weggewischt werden und man betont wieder sozusagen, dass Deutschland wieder zu einer Größe werden müsste und man national stolz sein müsste. Und wie viele Äußerungen gerade von politisch Verantwortlichen von rechts außen, aber bis auch in unsere Mitte der Politik zeigen, der Bevölkerung, ist, dass auch völkische Vorstellungen weiter existieren beziehungsweise auch diese wieder zunehmen. Wenn gegen Ausländer gehetzt wird und diese ausgewiesen werden sollen, damit die Gesellschaft nicht in Anführungszeichen überfremdet sein soll, darunter liegen dann wieder Vorstellungen einer vermeintlich deutschen und homogenen Einheit, die ein Konstrukt ist und immer auch schon ein Konstrukt war. Und deshalb ist es auch Teil unserer Bildungsarbeit in Hinzert, auch darüber zu sprechen, was Ausgrenzung und Abwertung und eben rassistische und antisemitische Identitätskonstruktionen bedeuten und bewirken. Und dass es auch immer Handlungsspielräume gab und gibt. Niemand von der Umgebungsgesellschaft ist gezwungen gewesen, am Lagerzaun stehen zu bleiben und voyeuristisch der Schikane der Häftlinge zuzusehen oder sie dadurch noch mehr zu erniedrigen. Kein Wachmann war verpflichtet, Häftlinge zu schlagen, und doch haben es viele getan. Und ich finde, wir müssen uns eben der Tatsache stellen, dass unsere Vorfahren vom NS-System und der Ausbeutung der Nachbarn profitiert haben. Es war eben eine Zustimmungsdiktatur und daher waren sie mitverantwortlich an den Verbrechen. Und ich finde, das müssen wir endlich anerkennen.
Und ich nehme an, dass eben genau diese Aspekte dann auch bedeutende Teile ihrer Gedenkstättenarbeit sind, womit ich überleiten möchte, Sie dazu einzuladen, zu schildern, wie es zur Entstehung der Gedenkstätte, die Sie heute leiten, kam und dann auch gerne zu berichten, was man dort sehen kann, was Ihre Bildungs- und Weiterbildungsangebote dort sind.
Ja, sehr gerne. Also, dass die gerade beschriebene nötige Aufarbeitung vermieden wurde und man im wahrsten Sinne des Wortes Gras über alles wachsen lassen wollte, lässt sich eben auch sehr gut in Hinzert ablesen, weil dort erst vor 20 Jahren ein Dokumentations- und Begegnungshaus errichtet wurde, in dem jetzt erst seit 2005 eben eine Dauerausstellung über die Geschichte des Ortes informiert. Das Gedenken wurde lange nur von den Überlebenden und den Angehörigen gepflegt. Luxemburger Befreite haben schon 1945, also noch im Jahr des Kriegsendes, ein Hinzerter Kreuz aufgestellt. 2 Monate nach Kriegsende hat Arnold Fortuin, der katholische Pfarrer der Nachbargemeinde Beuren, eine Prozession aus Gläubigen der umliegenden Dörfer zum ehemaligen Lagerfriedhof geführt. Und er hat dann im Zuge einer weiteren Prozession, an denen auch viele Luxemburger teilgenommen haben, im November 1945 ist so die Idee besprochen worden, vielleicht eine sogenannte Sühnekapelle auf dem ehemaligen Lagergelände zu errichten. Fortuin hat das auch später umgesetzt. Diese Kapelle ist 1948 durch das Bistum Trier errichtet worden. Und 2 Jahre zuvor ist aber auf Initiative der französischen Besatzungsregierung, die dann nämlich für die Region zuständig war nach Abzug der Amerikaner, ist ein sogenannter Ehrenfriedhof angelegt worden. Die Luxemburger und französischen Behörden haben die Ermordeten im Wald gesucht und bis auch auf einen auch alle Leichname gefunden. Die wurden dann umgebettet und die man identifizieren konnte, wurden nach Luxemburg zurückgeführt und die 217 Toten, die man nicht identifizieren konnte, die wurden eben auf dem Areal des ehemaligen Wachmannschaftenlagers beerdigt. Das Häftlingslager wurde abgerissen und den Bauern wieder zur Bewirtschaftung zurückgegeben, also es wuchs Gras darüber. Und lange Zeit war dann nur die Familie Baldi vor Ort, die dort erst in der ehemaligen Kommandantenvilla und nachdem diese abgerissen wurde, in einem Neubau gewohnt haben und den Friedhof gepflegt haben. 1970 gab es dann eine Aktion im Rahmen des Katholikentags, der in Trier stattfand, dass nämlich Teilnehmende dorthin gefahren sind und gelesen haben aus Zeugnissen von Überlebenden und versucht haben, auf diese Geschichte dieses Ortes aufmerksam zu machen. Und 1986 ist dann das eben schon mal erwähnte Denkmal von Lucien Vercollier aufgestellt worden und dadurch hat die ganze Anlage schon mehr Denkmalcharakter erhalten. Aber nach wie vor hat man nicht erfahren, warum dort ein Friedhof ist. 1982 hat sich dann aus Juso-Kreisen und der katholischen Studierendenjugend ein Arbeitskreis Hinzert gegründet, der auch eine erste Ausstellung erarbeitet hat und erreicht hat, dass erste Informationstafeln aufgestellt worden waren. Und ich möchte auch das Engagement des Hermeskeiler Gymnasiallehrers Volker Schneider hervorheben, der ab 1983 Projektgruppen geleitet hat und mit Schülern und Schülerinnen Material gesammelt hat. Und sozusagen aus diesem ganzen Engagement ist dann 1989 der Förderverein erwachsen und der hat dann sehr viel politische Überzeugungsarbeit gemacht und er hat dann erreicht, dass 1991 unter Ministerpräsident Rudolf Scharping dann die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz mit der Gedenkarbeit beauftragt wurde. Man wollte jedoch zunächst in Osthofen eine Gedenkstätte entwickeln. Dort existierten nämlich noch die Gebäude, in denen das frühe Konzentrationslager Osthofen entstanden ist. Dagegen gab es Protest unter anderem von Landtagsabgeordneten Dr. Josef Peter Mertes. Und so hat dann der stellvertretende Direktor der Landeszentrale Hans-Georg Meyer, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eben eine Gedenkstättenkonzeption erarbeitet hat. Und noch im gleichen Jahr haben dann Meyer und der Referatsleiter für die Gedenkarbeit, der Uwe Bader, eine Gedenkstättenkonzeption vorgelegt. Und infolgedessen wurden dann erste Informationstafeln in Hinzert und an diesen sogenannten Stätten der Unmenschlichkeit im Wald, an den Orten der ehemaligen Gräber und der Erschießungsstelle errichtet. Und erst 2002 hat dann der Rheinland-Pfälzische Landtag die Schaffung eines Dokumentationshauses und die Einrichtung eines Besucherdienstes in Hinzert beschlossen. Das heißt, sehr spät im Vergleich mit anderen Orten. Und dieses Begegnungs- und Dokumentationshaus ist eben am 10. Dezember 2005 am Internationalen Tag der Menschenrechte dann eröffnet worden. Und seitdem kann man sich eben an einer Dauerausstellung auch mit Hilfe von Zeitzeugen, Berichten, Fotos, Dokumenten, Objekten über das Schicksal der Häftlinge und die Taten der SS informieren. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass immer am dritten Samstag im September eine Gedenkveranstaltung stattfindet, an der bis zu 100 Familienangehörige, vor allem aus Luxemburg, teilnehmen. Und das ist eine öffentliche Veranstaltung, genau wie unsere anderen Veranstaltungen auch, zu der ich herzlich einladen möchte.
Sie haben ja dann auch vor kurzem den 20. Geburtstag Ihrer Gedenkstätte gefeiert. Und das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage. Was ist denn der Stand jetzt und was sind auch noch Ihre Ideen für die Zukunft? Wie wollen Sie, Sie haben die Wichtigkeit ja ganz eindrücklich geschildert, die Gedenkstättenarbeit in Hinzert-Pöhlert bewahren und weiterentwickeln?
Das möchte ich zuvorderst unsere Bildungsarbeit nennen, die wir auch gemeinsam mit dem Förderverein, der bis heute existiert, durchführen. Und unsere Veranstaltungen. Das heißt, wir organisieren Konzerte, Lesungen, Theaterstücke und Vorträge, um eben auf die Geschichte des Ortes aufmerksam zu machen und aber auch sozusagen in die Zukunft zu weisen, demokratisches Engagement zu fördern. Und wir machen Bildungsarbeit, also wir begleiten über 5000 Menschen mit unseren Bildungsangeboten und ich habe eben ein Team aus einem promovierten Historiker und zwei abgeordneten Gedenkstättenlehrerinnen sowie einigen erfahrenen Guides und die machen eine sehr engagierte Bildungsarbeit und entwickeln immer wieder neue Formate, um Jugendliche, aber auch Erwachsene fundiert zu informieren und sich mit ihnen auszutauschen. Uns ist wichtig, dass wir mit unseren Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Das heißt, wir haben unsere Formate umgestellt, dass wir nicht praktisch nur wir referieren, sondern wir zum Beispiel historische Fotos mit denen gemeinsam diskutieren und erarbeiten, was man daraus über die Geschichte lernen kann. Wir haben einen Geschichtskoffer mit Objekten, wo wir über die Existenzbedingungen informieren. Unsere erste FSJlerin hat einen Comic-Workshop entwickelt, der als vertiefendes Angebot gebucht werden kann. Wir haben biografische Angebote wie Memory-Boxen, dass man eben mit dem Schicksal einzelner Häftlinge vertraut wird. Und eine der Gedenkstättenlehrerinnen hat nun auch eine Broschüre in leichter Sprache erarbeitet, damit man eben auch Menschen aus dem Förderschulbereich oder mit anderen Einschränkungen eben auch sich informieren können über den Ort. Und eine Entwicklung aus den letzten 2 Jahren ist, dass auch vermehrt Erwachsenengruppen kommen und hier vor allen Dingen von Polizei und Bundeswehr, für die ein Kollege auch einen ganz besonderen Workshop unter dem Titel Ganz normale Männer entwickelt hat. Wir stellen nämlich fest, dass da viel Wissen auch fehlt über sogenannten Befehlsnotstand oder andere Dinge und wollen da eben aufklären. Und wir versuchen gerade auch noch mal mehr über die ehemaligen Außenlager von Hinzert herauszufinden. An einigen Orten gibt es Gedenktafeln oder Informationstafeln, an anderen Orten informiert gar nichts über die früheren Außenlager von Hinzert, sodass da auch immer noch viel Forschung zu leisten ist. Und wir sind auch dabei zu überlegen, wie das ehemalige Lagergelände noch besser erschlossen werden kann und dort Informationen auch im Außengelände zur Verfügung gestellt werden können, weil die Landeszentrale hat in den letzten Jahren bis auf 2 Grundstücke dieses Land zurückgekauft. Ich möchte nochmal auf das Engagement des Fördervereins hinweisen, der von April bis Oktober jeden Sonntag auch um 2:30 kostenlose Führungen anbietet und in dem man auch Mitglied werden kann, um die Gedenkarbeit zu fördern. Und ich lade auch alle ein, die diese Folge hören, die Gedenkstätte zu besuchen. Oder wenn sie zu weit weg wohnen, uns in den sozialen Medien auf Facebook und auf Instagram zu folgen.